Der Lita hat uns schon wunderbar mit reingenommen. Wir schließen die Predigserie zu den guten geistlichen Gewohnheiten ab mit dem Thema Sabbat und dem Thema Grosszügigkeit. Was die beiden miteinander zu tun haben, das hören wir dort Mitte vor der Predigung ungefähr. Und zum Anfang einfach die Bitte, seid grosszügig mit mir heute Morgen. Ich bin mir bewusst geworden im Verlauf dieser Serie, dass das Futter relativ gut geladen ist, wenn ich will, so zwei Gewohnheiten miteinander vorstelle. Ich gebe mir Mühe, das gut in eine Predigt hineinzupacken. Das Thema Sabbat allein schon könnte man sehr umfassend besprechen. Und ich mache das heute nur so als Teaser, als Glustigmacherli auf den Sabbat. In der Hoffnung, euch Lust zu machen, dass ihr euch von Gott mit dem Sabbat beschenken und das ganz praktisch ausprobiert. Uns Christen ist der Sabbat nämlich total leichtfertig entglitten. Und das ist überhaupt nicht gut. Weil wir haben mit dem Sabbat einen wertvollen Schatz einfach links liegen. Ich glaube, wir brauchen wieder Vorbilder in einer guten Sabbatpraxis, wo das Leben in unserem Umfeld, in unserer Gesellschaft, in unserer Realität. Ich denke, ihr spürt es schon ein bisschen, wenn ich von Sabbat rede, dann denke ich nicht unbedingt an Regeln, das darf man, das darf man nicht, sondern für mich ist der Sabbat zuallererst ein grosses Geschenk von Gott an uns. Sabbat halten heisst für mich nicht einfach Gottesdienst, beten und die Bibel lesen, sondern wenn ich Sabbat höre, dann höre ich vor allem einen Tag, der Freude machen soll. Einen Tag, der uns Freude machen soll und wo Gott Freude machen soll. Und Gottesdienst, Bibel lesen, beten, das darf da sehr gerne dazugehören. Das soll zu diesen Sachen gehören, wo uns und Gott dürfen Freude machen. Aber das ist nicht alles. Wir dürfen den Tag füllen mit guten Sachen, die eben Freude machen. Spielen, Kultur, Kochen und Essen, Gemeinschaft oder auch Zeit für sich allein, einen guten Film, Zeit in der Natur und so weiter. Wir kommen dann noch zu zwei, drei konkreten Gedanken. Der Sabbat ist ein Tag, der frei ist davon, Pflichten abzuhäkeln. Das ist für mich so die Zusammenfassung, was Sabbat eigentlich ist. Also Pflichten abhäkeln heisst bezahlte Arbeit, aber auch unbezahlte Arbeit oder Schulpflicht oder was auch immer das ist. Ein Tag, wo man uns einfach vor all diesen Pflichten freilassen. Ich erlebe den Sabbat in unserer Zeit als herausfordernd. Selber bin ich mehr am Vorwärtsstogeln in diesem Thema. Am Ausprobieren und immer mal wieder umkehren vor etwa 10 Jahre an der Konferenz hat einer über den Sabbat geredet und gesagt, 5 Tage arbeiten, 1 Tag unbezahlte Arbeit, 1 Tag Sabbat. Finde ich eigentlich ein gutes Bild. Ist aber eben herausfordernd. In vielen Alltagen von uns Leute hat es schon reingenommen mit dem Beispiel von der Schichtarbeit. Ich mache die Erfahrung, ich probiere Sachen aus, ich mache gute Erfahrungen, dann scheitere ich wieder, dann muss ich wieder aufstehen, wieder ausprobieren. Ich weiss einfach, dass es wichtig ist, dass wir in diesem Lernfeld Sabbat wieder besser werden. Und darum ist die Predigt heute Morgen eine Einladung zum Mitstolpern, zum Erfahrungen machen, in der Hoffnung, dass es in ein paar Jahren viele gute Beispiele gibt, viele gute Beispiele und Vorbilder in unserem Umfeld, wie dass eine christliche Sabbatpraxis in unserem Alltag aussehen kann. Ich denke, zur biblischen Begründung zum Sabbat muss ich gar nicht so viel sagen. Ich glaube, die Theorie wäre uns ziemlich klar, es hapert eher an der Praxis. Gleich ganz kurz 3 Bibelstellen zum Thema Sabbat. Die erste ganz vorne in der Schöpfungsgeschichte, 1. Mose 2, die Verse 1 bis 3. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. So vollendete Gott am 7. Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am 7. Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, weil er an ihm von allen seinen Werken ruhte, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Das ist so die Grundlage für den Sabbat. Gott hat alles gemacht und am 7. Tag ruht er aus. Und jetzt ganz wichtig an dieser Stelle, Gott schaut nicht aus, weil er müde ist von der Schöpfung. Weil es ihn so angestrengt hat und er jetzt eine Pause braucht. Das ist nicht der Grund für den Sabbat. Gott ruht aus, weil Ruhe gut ist. Eine von den zentralen biblischen Verheißungen, dass Gott uns in die ewige Sabbatruhe hineinführen will, dass der Ruhe, die Ruhe, der Frieden zu unserer Realität darf werden. Also Gott ruht, weil Ruhe an sich gut ist. Es ist ein guter, heiliger Tag. Für uns heute ist Ruhe manchmal Mittel zum Zweck. Ich mache heute Pause, für das ich morgen wieder mag. Das ist nicht falsch, aber es ist nur ganz ein kleiner Teil von dem, was eigentlich ist. Ruhe an sich ist gut. Das ist Gottes Wille für uns und auch für sich selber. Ein gesegneter Tag, ein heiliger Tag für Gott und für uns. Jetzt die logische Konsequenz daraus ist, der heilige Tag ist schon Teil von Gottes Anleitung für ein gelingendes Leben. Die Anleitung für ein gelingendes Leben, die nennen wir auch Gebot oder Gesetz, das klingt ein bisschen länger, aber eigentlich sind die Gebote einfach Gottes gute Anleitung für uns. Und in den 10 Geboten heisst es, 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht der Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Was hier auffällt, ist, der Sabbat gilt allen Menschen. Also auch denen, die sonst ausgebeutet werden zum Beispiel, oder denen, die sich gar nicht an Gott orientieren, oder denen sollen wir den Sabbat, den Ruhetag, gönnen. Das ist hier der Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Und wirklich, ich glaube, es geht nicht darum, dass wir dem anderen sagen, du musst Sabbat leben. Aber dass wir dem anderen den Sabbat gönnen und nicht sagen, ja, ich habe heute meinen Sabbattag, du musst arbeiten für mich. Sondern eben, es gilt allen Menschen. Das ist das zentralste Beispiel, wenn es um die Gebote und die Regeln geht. Im Alten Testament finden wir noch viele weitere Gebote, Regeln und vor allem auch Verheißungen im Zusammenhang mit dem Sabbat. Das ist auch das Wichtigste. Und im Leben von Jesus führt der Sabbat dann zu unglaublich vielen Diskussionen. Ich glaube, das ist das, ich habe es nicht nachgeprüft, aber so aus dem Bauch heraus sage ich, das ist wahrscheinlich das Thema, wo er am meisten darüber gestritten hat mit seinen Zeitgenossen, mit den Gesetzeslehrern, mit den Pharisäern, mit denen, was besonders genau genommen hat. Über den Sabbat haben sie am meisten gestritten. Viel Streit darüber, was man am Sabbat darf und was man am Sabbat nicht darf. Und ich glaube, der Streit ist ganz einfach wegen unserer menschlichen Tendenz, dass wir aus Gottes gutem Geschenk eine starre Regel machen und über die starre Regel das Geschenk von Gott, das drin steckt, verlieren. Und darum ist für mich die Kernaussage von Jesus über den Sabbat, Markus 2, 27 und 28, also in so einem Streitthema über etwas völlig Nebensächliches, sie haben ein paar Ehrlich gecatcht. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn, also Jesus, Herr, auch über den Sabbat. Der Sabbat ist für den Mensch. Der Sabbat soll dem Mensch dienen und nicht dem Mensch am Sabbat. Nicht der Mensch muss den Regeln dienen, sondern der Sabbat ist für den Mensch, der uns dienen soll, uns soll gut tun, eben Gott und uns Freude machen. Und darum ist Jesus, der Menschensohn, auch Herr über den Sabbat. Anders gesagt, Jesus steht über dem Ruhetag. Bei unserem Sabbathalten geht es also nicht darum, dass es uns Also mal, bei unserem Sabbat halten geht es eben darum, Entschuldigung, dass es uns näher zu Jesus und auch näher zu uns selber führt. Der Sabbat soll uns näher zu Jesus führen, um das geht. Es geht nicht primär darum, dass wir es richtig machen, sondern darum, dass es uns näher zu Jesus führt. Das ist wichtiger als richtig oder falsch an dieser Stelle. Und versteht mich bitte nicht falsch, wenn ich immer wieder betone, dass es beim Sabbat nicht so um starre Regeln geht. Es kann durchaus gut sein, dass wir uns Regeln setzen, was das wir machen und was das wir nicht machen, zum Beispiel eben an diesem Sabbattag. Aber die Regeln, die sollen der Sache dienen und nicht mir der Regeln. Ich rede ja in dieser Serie auch von guten geistlichen Gewohnheiten und gute Gewohnheiten sind nichts anderes als Regeln, die wir selber uns setzen. Also Regeln sind nicht falsch. Aber wir müssen nicht den Regeln dienen, sondern die Regeln sollen der Sache dienen. Und damit kommen wir zu zwei, drei praktischen Tipps, praktischen Gedanken zum Sabbat. Der Grundgedanke habe ich schon gesagt, der Tag, wo Gott und dir soll Freude machen und gut tun. Also eben, der Sabbat ist für den Mensch. Und wenn du merkst, hey, ich bekomme einen riesen Stress, weil ich einen Tag lang nichts mache, dann ist Sabbat halten unglaublich anstrengend. Dann bist du innerlich ständig auf Nadeln und musst dich richtig zwingen, zum nichts zu machen. Und wenn das so ist, dann fühlt es sich plötzlich erholsam an, doch noch irgendwie ein bisschen zu arbeiten, weil man ja hier oder dort noch schnell etwas erledigen kann und ein bisschen von diesem Stress reduzieren kann. Das fühlt sich erholsam an. Und wenn das so ist, wenn du das so erlebst, dann ist aber nicht der Sabbat das Problem, sondern deine Lebensgestaltung und Lebensorganisation ist eigentlich in diesem Fall das Problem. Das heisst, für den Sabbat sind zwei Sachen gut wichtig, für dass wir gut Sabbat halten können. Das erste ist, dass wir es rundum organisieren. Also wenn erledige ich meine Pflichten und wie kann ich vielleicht meine Pflichten reduzieren, für das ich kann Sabbat halten, eben ohne den ständigen Stress. Meine Aufgaben und meine Zeit müssen in einem realistischen Verhältnis stehen. Und wenn ich so viele Aufgaben in mein Leben reinpacke, dass ich sie gar nicht kann in 6 Tagen erledigen, dann wird der Sabbat unglaublich anstrengend. Aber da kann der Sabbat nichts dafür. Sondern das Problem liegt dort, dass wir zu viel in unser Leben reingepackt haben. Das andere ist, wenn es rundum gut organisiert ist, dann geht es darum, den Tag selber zu organisieren. Also was macht mir und Gott Freude? Was mache ich und was lasse ich sein? Wie feiere ich Sabbat? Vielleicht wie feiere ich Sabbat mit meiner Familie, mit denen, die ich im Haus zusammenlebe. Und an dieser Stelle geht es dann darum, ganz praktisch herauszufinden, was könnte ein guter Sabbat in deinem Alltag sein. Und ich glaube eben, je mehr Christen gute, praktische Erfahrungen machen, desto einfacher wird es für die Nächsten, weil es Vorbilder gibt, die man nachahmen kann. Ein paar Stichworte, die sich für mich bewährt haben, in meinem Vorwärtsstolpern. Und an dieser Stelle darf ich ganz ehrlich sagen, ich scheitere oft auch noch am ersten Teil, dass ich mir wirklich einen Tag freihalten kann von bezahlter oder unbezahlter Arbeit. Aber dort, wo es gelingt, ein paar Tipps, die sich für mich bewähren. Das erste und wichtigste ist für mich, es ist ein analoger Tag. Also handyfrei, digitale, mediendigitale Ablenkung. Wenn das gelingt, dann ist bei mir schon ganz viel gewonnen. Es darf von Digitals geben, es muss nicht komplett analog sein, aber dann mit einem Anfang und einem Ende. Zum Beispiel einen guten Film schauen und wissen, wenn der fertig ist, stelle ich auch wieder ab und es ist weg. Oder ein Match schauen, bietet sich heute für die einen sehr an. Ist auch nichts Schlechtes, aber einfach mit einem Anfang und mit einem Ende. Digitals ist für mich nicht generell verboten, aber die digitale Welt hat einfach so die Neigung, uns Kontrolle zu entziehen. Und darum bewusst und kontrolliert und nicht so zeitlos den Finger suchen. Und dann, was sich für mich bewährt hat, ist wie so eine Aufteilung von diesem Tag. Dann, was mir gelingt, mache ich einen Sabbattag für mich allein. So ich und Gott in der Natur ist da in der Regel die Kurzformel. Ich gehe irgendwo wandern, gehe lesen, einfach sein, ich allein mit Gott. Und da spüren wir jetzt schon das Spannungsfeld, weil Sabbat ist ein Tag für mich und meine Familie und das ist dann nicht immer das Gleiche. Für dass das gelingt, habe ich mir an diesen Tagen, wo ich es eben arbeite, angewöhnt, dass ich früh am Morgen rausgehe, dann habe ich ein paar Stunden für mich und Gott und so spätestens auf den Mittag komme ich wieder zurück zur Familie und wir haben den Rest vor Tag als Familie miteinander. Ehrlich gesagt ist das eine Zeit lang gut gegangen. In den letzten Monaten hat es aber kaum noch stattgefunden. Und dann gibt es eben den Sabbatteil mit anderen, als Familie oder mit Freunden, mit Nachbarn, wie auch immer. Gesellschaftsspiele miteinander spielen, einen Ausflug machen, Kultur, ein Konzert oder ein Museum, wenn das etwas ist, was Freude macht. Miteinander Sport treiben, kochen und essen. Und das ist jetzt wieder so ein Stichwort, kochen. Wäre ja in der jüdischen Tradition am Sabbat streng verboten. Und das kommt jetzt auch darauf ab, wer das sagt. Für jemanden, der unter der Woche ständig muss kochen, vielleicht für die ganze Familie, und das Kochen als Stress und als Last empfindet, ist es keine gute Idee, wenn es dann heisst, ja, am Freitag sollst du auch noch kochen, und zwar besonders gut, für das wir anderen es besonders geniessen können. Das ist dann nicht die Idee des Ruhetags. Aber für mich, der nicht so viel kocht im Alltag, ist das eine schöne Freizeitbeschäftigung, wo ich mich freue daran, mir und meiner Familie etwas Gutes zu tun. Darum sage ich auch, dass es nicht so fest um die starren Regeln geht, sondern herauszufinden, was ist der Sabbat? Und es darf sich auch bewegen. Das sind jetzt zwei, drei von meinen Beispielen. Bei dir kann es andere sein. Die Einladung ist eigentlich vor allem, probier es aus, entdeck den Sabbat und teile, was du entdeckst, zum anderen ermutigen damit. Und teilen ist ja direkt die Überleitung zu der zweiten guten geistlichen Gewohnheit, die ich heute vorstellen möchte. Die heisst Grosszügigkeit. Oder eben teilen und verschenken, was wir haben. Und beides, grosszügig sein oder Sabbat feiern, können wir nur aus dem Vertrauen auf Gottes Versorgung. Das ist wie so der Kern vom Evangelium, der die beiden Gewohnheiten verbindet. Gott versorgt dich, du kommst nicht zu kurz, du darfst auf Gott und auf sein für dich Sorgen vertrauen. Ich habe die Geschichte auch gut mögen, die du am Anfang erzählt hast, Rita, vom Untergang feiern. Das Stichwort feiern passt auch gut erzählen. Sabbat feiern und Grosszügigkeit feiern. Also wenn wir zähneknirschend grosszügig sind, dann dürfen wir schon mal noch über die Bücher. Beides ist etwas, wo wir dürfen feiern und vertrauen drauf. Und dann ist das so eine tolle Geschichte, die sie erleben dürfen, wie Gott reinkommt in diesem Moment vom Feiern. Sabbat feiern und ruhen ist ein Ausdruck von diesem Vertrauen. Sabbat heisst, ich glaube und ich lebe, dass Gott mich versorgt. Auch wenn ich heute ruhe, auch wenn ich heute nicht produktiv tätig bin. Ich denke an die Israeliter Wüste, die nur am Tag vor dem Sabbat für zweimal einen Manna sammeln dürfen, damit sie am Sabbat nicht müssen und so weiter. Auch so das Vertrauen, heute muss ich nicht und Gott sorgt. Der Sabbat erinnert uns daran, du musst nicht die Welt retten. Das macht ein anderer. Du darfst ruhen. Da gehört zum Beispiel auch das Jubeljahr her. Das Sabbatjahr, das ist jetzt das 50. Jahr im Alten Testament, wo alle Schulden, alle Reichtümer, also alle Schulden erlassen werden, alle Reichtümer zurückgegeben werden, als Ausdruck vom Vertrauen, Gott versorgt. Nicht wir müssen unsere Scheuren, unsere Konten, unsere Versicherungen füllen. Und genauso ist Grosszügigkeit ein Ausdruck vom Vertrauen in Gottes Versorgung. Ich darf grosszügig sein, weil ich erlebe und darauf vertraue, dass Gott für mich sorgt. Ich vertraue nicht meinen angesammelten Reserven, sondern ich vertraue Gott. Bei Grosszügigkeit begegnet uns wieder der schmale Grat zwischen den Regeln und einer guten geistlichen Gewohnheit. Bei Grosszügigkeit erlebe ich es unglaublich hilfreich und befreiend, gute Gewohnheiten zu haben. Und eine der besten und hilfreichsten ist der Zehnte. Und wieder der Zehnte bewirbt mich nicht als eine Regel oder als Christenpflicht, aber ich erlebe es als eine gute und befreiende Gewohnheit. Auch ganz praktisch, es ist so hilfreich, das mal zu klären. Gib ich oder geben mir den Zehnte, wie viel ist das, woher geben wir? Und dann kann man es fix installieren und es ist eine Gewohnheit, die nicht mehr diskutiert werden muss. Also zwischendurch muss man wieder über Bücher überprüfen, vielleicht ändert sich etwas, aber sonst ist das wenigstens bei uns fix als Dauerauftrag eingerichtet, wo die verschiedenen Teile hergehen. In den letzten Monaten haben Tanek und ich uns viel auch mit dem Thema Geld auseinandergesetzt und das auch mit den Kindern angefangen thematisieren und ihnen erzählt, schau, so machen wir das, so geben wir auch Geld wieder. Nicht als Regel, du musst, sondern einfach als Vorbild, zum zeigen, so handhaben wir. Und bei ihnen ist dann aus dem gesehen, wie machen die jetzt ganz schnell rausgekommen, ja, das könnten ja wir auch und anderen etwas weitergeben. Und aus dem heraus ist entstanden, wie so als praktische Hilfestellung für die Kinder, wo sie gemerkt haben, das wollen wir auch. Wir wollen auch andere unterstützen, dass wir ihnen jetzt ihr Sackgeld in entsprechenden Tranchen geben. Dass es ein kleines Bigeli mit einem Zettel gibt und ein grösseres. Und dann dürfen sie, wenn sie wollen, das kleine Bigeli in ein separates Kästchen tun. Wieder nicht als Regel, die sie müssen. Wenn sie nicht wollen, dann ist das kein Problem, wenn sie das für sich behalten. Aber als Hilfestellung haben, so dürftest du das machen. Eine von den ganz bekannten Stellen zum 10. finden wir beim Maleachi. Maleachi 3, Vers 10. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das meinem Haus Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werden und Segen herabschütten die Fülle. Gott sagt da, bringet den Zehnten zurück zu mir und prüft mich, ob ich euch nicht segne aus meiner Fülle. Mit anderen Worten, probiert es doch einfach mal aus. Ich glaube, es geht da weniger darum, Gott auf die Probe zu stellen, sondern mehr darum, Gott Vertrauen zu wagen. Probiert es einfach mal aus. Jetzt habe ich von dem Zehnten geredet, aber was ist eigentlich der ominöse Zehnte? Einfach gesagt, sagt Gott seinem Volk, bringt mir von allem, was ihr erntet, für uns heute wäre es wahrscheinlich von allem, was ihr verdient, den zehnten Teil. Und das Mindset hinterher ist nicht, Gott nimmt dir 10% weg, sondern eigentlich ist der Gedanke, alles gehört Gott. Und gib ihm doch von dem, was er dir schenkt, 10% zurück und bring damit deinen Dank und dein Vertrauen zum Ausdruck. So wird übrigens auch der Vers beim Maleachi eingeleitet. Zwei Verse vorher heisst es nämlich, dir bestellet mich, indem dass dir den Zehnten nicht zurückgebt. Und stellen können wir ja nur, was uns nicht gehört. Also die Logik der Bibel ist somit, alles gehört Gott und er stellt es uns zur Verfügung und die 10% geben wir bewusst zurück. Das bedeutet für mich auch, das Erste, was wir machen, wenn wir Geld verdienen, ist wie die 10% zurückgeben. Weil das gehört mir ja nicht. Das mache ich nicht am Schluss, wenn ich sicher bin, dass alles gelenkt hat, sonst mache ich am Anfang als Ausdruck von meinem Vertrauen, dass er für mich schaut. Und jetzt noch die Frage, was heisst Gott zurückgeben? Woher gebe ich den Zehnten eigentlich? Oft heisst es im Alten Testament, der Zehnte soll ins Haus von Gott, also in den Tempel gebracht werden. Hier, Maleachi, dass in meinem Hause Speise sein. Und ein paar christliche Pastoren übertragen daraus, der Zehnte gehört in die Gemeinde. Da, wo du dich geistlich ernährst, das soll schon deinen Zehnten herbringen. Dieser Gedanke ist sicher nicht abwegig, weil wir, die zur Gemeinde gehören, sind auch die, die sie finanziell tragen. Das können wir nicht irgendwie von anderen erwarten, außer durch Gottes wunderbares Versorgen. Aber auch das macht er in der Regel durch uns. Der Zehnte in der Gemeinde ist also sicher nicht falsch. Aber einmal mehr geht es mir nicht um so eine starre Regel. Die werden ganz schnell ungesund. Und darum fasse ich das bewusst weiter. Der Zehnte gehört in Gottes Reich. Da ist Gemeinde Teil davon, aber auch Mission und das Stichwort soziale Gerechtigkeit. Der Beat Unglicht hat das vor 3 Wochen in seiner Predigt über den reichen Jüngling auch betont. Soziale Gerechtigkeit ist Gott enorm wichtig. Der reiche Jüngling, das soll ja alles verkaufen und dann das Geld nicht in den Tempel geben, sondern den Armen geben. Und darum bringe ich im Zusammenhang mit dem 10. gerne diese Bibelstelle aus dem 5. Mosebuch, Kapitel 26. Wenn du den 10. deines ganzen Ertragens zusammengebracht hast im 3. Jahr, dass es das 3. Jahr ist, ist eine logistische Frage, dass es zum Teil auch jedes 3. Jahr eingesammelt wird. Das ist das 10. Jahr. So sollst du ihn dem Leviten, dem Fremdling, der Waise und der Witwe geben, dass sie in deiner Stadt essen und satt werden. Ein Levit, ein Fremden, ein Waise und der Witwe. Der Levit heisst in Tempel. Für uns heute ist das Chille und in die Mission. Leviten, die haben ja, wo sie ins Land Kanaan gekommen sind, haben sie kein eigenes Land zugewiesen bekommen. Und darum sind sie angewiesen auf den Zehnten, um versorgt zu werden, für das sie ihren Dienst im Tempel, ihren Dienst für Gott tun können. Die Leviten sind also Menschen, die durch Spenden, durch den Zehnten, freigestellt werden, um Gottes Reich zu dienen, statt irgendwo für Geld zu arbeiten. Also heute würde man sagen, Kirche und Mission, Menschen, die statt zu arbeiten, von Spenden leben und sich dafür freigestellt werden, um in Gottes Reich zu dienen. Alle anderen Beispiele hier gehen unter das Stichwort soziale Gerechtigkeit. Ausländer, Waisenkind, Witwe. Woher also mit dem Zehnten, Kirche, Mission und dann alles unter dem Stichwort soziale Gerechtigkeit sind alles total berechtigte Orte, um das Geld herzugeben. In der Bibel finden wir übrigens auch noch andere wichtige Ratschläge im Umgang mit Geld und Grosszügigkeit. Da gibt es zum Beispiel die sogenannte Erstlingsfrucht, etwas, wo heute sehr selten davon geredet wird. Also die erste Frucht von einem Feld oder von einem Tier oder von einem Baum oder von einem Tier, beim Tier ist es die Erstgeburt, gehört Gott. Für uns wäre das heute vielleicht der erste Lohn in einem neuen Job, der erste Erwerb in einem Amt, dürfen wir dankbar Gott weitergeben. Ehrlich gesagt, etwas, was mir lange kaum bewusst war, was ich nur selten praktiziert sehe. Das einfach als Hinweis, auch unabhängig vom Zehnten, gibt es viele gute Möglichkeiten, Grosszügigkeit zu leben. Auch ganz einfach so, ohne einen äußeren Anlass, wie eben der Zehnte oder eine Erstlingsfrucht. Einfach, weil Gott uns eine Situation oder eine Person aufs Herz legt. Wo der Beat über den reichen Jüngling hat predigt, hat er uns gefragt, an was hängt dein Herz? Und das ist eigentlich die entscheidende Frage im Umgang mit Geld. Grosszügigkeit ist eine Herzenseinstellung. Es ist viel mehr als nur Spenden. Ich habe vorher gesagt, wenn man so grissgrämig grosszügig ist, dann sollte man besser nochmal über die Bücher und vielleicht weniger weitergeben und zuerst nochmal in Ruhe mit Gott reden. Es ist mehr als nur Spenden. Es geht eigentlich um die Frage, bin ich grosszügig mit mir selber und mit anderen? Auch grosszügig mit mir selber, das vergessen wir oft ganz schnell. Der Zehnte kann eine Ausdrucksform davon sein. Aber ohne spontane Einladung zum Kaffee oder eben, dass man sich selber einen Kaffee gönnt und nicht denkt, das darf ich nicht. Grosszügigkeit ist nicht an der Grösse der Beträge sichtbar. Das heisst nicht wegen dieser Grosszügigkeit, weil es grosse Zahlen muss sein. Sondern es ist an der Herzenshaltung sichtbar. Gottvertrauen und Dankbarkeit sollen dann zum Ausdruck kommen. Grosszügigkeit fängt damit an, dass man anderen und eben auch sich selber etwas gönnt, statt geizig und berechnend zu sein. Dass man fröhlich loslassen kann und sich freuen kann über das, was weitergeht. Grosszügigkeit ist heute absolut gegenkulturell. Unsere Kultur sagt, hab fest, was du hast. Vermehr, was du hast. In einem Film, den ich vor über 20 Jahre habe gesehen, der Satz ist mir immer im Kopf geblieben, heisst, nimm, was du kriegen kannst, gib nichts wieder zurück. Das ist viel mehr die Prägung, die wir drin leben, als Grosszügigkeit. Hab fest, vermehr, niemand anders schaut für dich, du musst für dich selber schauen. Das ist die Botschaft, die uns entgegenkommt. Aber das ist ein bisschen falsch. Gott schaut für dich. Und darum dürfen wir grosszügig sein mit anderen, und mit uns selber. Gott schaut für dich nicht nur bis an die Nähe vom Hungertod, sondern eben so, dass so mal ein Kaffee für dich selber darf sein, den du einfach in Ruhe geniessest, oder was auch immer es da ist. Weil Gott grosszügig ist mit mir, darum darf ich auch grosszügig sein mit anderen. Unser Umgang mit Geld, unsere Grosszügigkeit, das muss unserer Gottesbeziehung entspringen, nicht ihrer Pflicht. Unsere Grosszügigkeit ist Ausdruck von diesem Gottvertrauen. Und es ist nicht die Art und Weise, wie wir uns Gottes Vertrauen verdienen. Sondern es ist die Folge darauf, dass wir Gott dürfen vertrauen und dass Gott uns annimmt. Grosszügigkeit ist bei Gott nicht eine Bedingung, um dazugehören. Es ist eine Folge von dieser Zugehörigkeit. Investiere als allererstes in deine Gottesbeziehung. Und er wird dich lehren, dein Geld in unser Reich zu investieren. Die anonymen Alkoholiker zum Abschluss, jetzt könnt ihr euch fragen, was habt ihr mit dem zu tun? Die anonymen Alkoholiker, die haben ein 12-Punkte-Programm. Auf dem Weg in die Freiheit von der Sucht. Es fängt an, der erste Punkt ist, dass man ehrlich ist. Ich bin süchtig. Und dann kommen 11 weitere Punkte. Und der letzte von diesen 12 Punkten ist, jetzt wo du frei bist, hilf anderen frei zu werden. Investier dich in andere Süchtige, dass sie den Weg gehen können, den du hast dürfen erleben. Das Weitergeben von dem, was sie empfangen haben, ist der letzte Punkt. Und die anonymen Alkoholiker, die erleben immer wieder, wie Leute die 10 Punkte dazwischen möchten überspringen. Die kommen und sagen, ich habe ein Problem, ich bin süchtig und jetzt helfe ich anderen. Möglichst schnell wieder wegschauen vom eigenen Problem. Es funktioniert aber überhaupt nicht. Sie reden von sogenannten Two-Steppers. Also Leute, die nur 2 Schritte machen, statt 12. Und das passt manchmal schon zu unserem christlichen Umgang mit Grosszügigkeit. Grosszügigkeit ist nicht der Ausgangspunkt eines Weges, sondern sie ist das Resultat davon, dass wir Gott kennen und auf seine Versorgung dürfen vertrauen. Ich fange also nicht damit an, dass ich jemandem sage, schau mal, Malachi 3,2, sei grosszügig und Gott wird dich versorgen. Sonst fängt an damit, dass wir sagen, hey, lerne den Gott kennen. Gang seinen Weg mit dir. Und er wird dich Vertrauen lehren. Er wird dich Dankbarkeit lehren. Und er wird dich Grosszügigkeit lehren. Aber alles fängt damit an, lass dich ein auf eine lebendige Beziehung mit dem lebendigen Gott. Ihm kannst du vertrauen. Ich werde beten und dann kletten wir vor den grosszügigen Gott miteinander im Loblied. Vater, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, durch und durch gut. Dass du uns beschenkst mit deiner Ruhe, die du so gut eingerichtet hast. Lehr uns zu ruhen bei dir, in deinen Armen. Und dass du uns beschenkst mit deiner Grosszügigkeit. Lehr uns, dich und deine Grosszügigkeit zu sehen und anzunehmen, so dass wir grosszügig sein können, so wie du bist, zu deiner Ehre, Jesus. Amen.